Wir gehen mit unserer Reihe über die Apostelgeschichte so langsam so ins letzte Drittel. Und wenn man bis jetzt so die Apostelgeschichte anschaut, da könnte man den Eindruck bekommen, dass das Ganze irgendwie so eine heldenhafte Triumphfahrt ist. Hunderte und Tausende kommen zum Glauben, Gemeinden entstehen und blühen auf. Gut, es gibt ein paar Rückschläge, da wird der Stephanus gesteinigt, es gibt eine Verfolgung, aber so die Grundtendenz ist, es geht immer bergauf. Und auch wenn man sich die Hauptcharaktere anschaut, da könnte man denken, das ist so eine Superheldenstory, irgendwie übermenschlich, ganz große Leute, die große Dinge vollbringen. Frage, wo man sich da selbst mit identifizieren kann. Das ist so die eine Seite. Und dann gibt's aber auch ganz andere Töne. Zum Beispiel folgende. Da heißt es an einer Stelle, der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Fürchte dich nicht. Zu wem sagt Gott das? Sagt er das zu diesem ängstlichen, zweiflerischen Thomas? Oder sagt er das zum Petrus, der irgendwie so ein Lagerfeuer-Backflash hat und irgendwie wieder Angst bekommt? Nee, Gott sagt, fürchte dich nicht, zu Paulus. Und ich habe gedacht, das ist doch seltsam, dass ausgerechnet der Paulus Angst haben soll. Der, der in seinen Briefen gern so vollmundig schreibt, der ein Freund von klaren Worten ist, der nicht hintenrum irgendwie redet, der sich in der Apostelgeschichte steinigen lässt und danach weitermacht, als wäre fast nichts gewesen. Fürchte dich nicht, es klingt doch fast, als hätte der eine Schwäche. Das stimmt, Paulus hatte Angst. Wenn man schaut, wie das kam, kann man ein paar Ursachen sehen, die dazu geführt haben. Paulus, der ist inzwischen auf seiner zweiten Missionsreise. Und die erste, die war ein voller Erfolg. Zig Gemeinden hat er gegründet. Und jetzt kommt die zweite Reise. Und in der Vorbereitung kommt es zum Streit mit Barnabas. Und Paulus muss ohne seinen treuesten Begleiter losziehen. Und er hat ein paar andere Leute mit dabei. Aber durch verschiedene Umstände landet er jetzt alleine, komplett alleine in Korinth. Und an sich wäre auch das kein Problem. Er war auch schon vorher mal alleine unterwegs, zum Beispiel in Athen. Aber Paulus ist ganz Mensch, wie wir. Und Athen, das war eine andere Nummer, als es jetzt Korinth ist. Athen, das war eine kleine Intellektuellenstadt. Könnte man vielleicht mit Heidelberg vergleichen. Und das ist sehr spannend, wie er da agiert. Ihr werdet da diese Woche drankommen. Da nimmt Paulus die Leute in ihrer Religiosität sehr ernst. Aber er merkt, die sind alle irgendwie religiös und es ist ein schwieriges Pflaster. In Athen, da sind nicht die Massen zum Glauben gekommen. Und vielleicht hat sich dann bei ihm so ein bisschen Entmutigung breit gemacht. Es funktioniert nicht so. Und dann kommt er ohne diesen, ich sag mal, geistlichen Höhenflug im Rücken, kommt er nach Korinth. Und wenn man das so vergleichen will, das ist ungefähr so, als ob man zuerst in Heidelberg sich auf den Bismarckplatz stellt und Traktate verteilt. Das Schlimmste, was einem da passieren kann, ist, dass man vielleicht belächelt wird. Und dann sagt man, okay, in die nächste Station, Frankfurt, Rotlichtviertel. Da treiben sich andere Leute rum. So ein bisschen zur Einordnung, Korinth war vermutlich die damals größte Stadt Griechenlands, man schätzt so um die 100.000 Einwohner. Und die lag strategisch günstig, allerlei Leute sind da hingezogen, um ihr Glück zu finden. Und die Handelsbeziehungen haben geboomt, aber nicht nur die, sondern auch unterschiedliche religiöse Kulte. Da gab es zum Beispiel den Tempel, den Aphroditentempel. Und es gibt Berichte darüber, dass dort über 1000 Tempelprostituierte ihren Dienst versehen haben. 1000 Prostituierte, die am Tempel gearbeitet haben. Die Stadt, dadurch war die geprägt von Unmoral. Und die war in ganz Griechenland darüber bekannt. Wenn man in Griechenland jemand als Hure bezeichnen wollte, dann hat man gesagt, das ist doch ein korinthisches Mädchen. In der Stadt, in der es moralisch drunter und drüber geht, wo komplett andere Maßstäbe vorherrschen, in diese Stadt kommt Paulus allein, ohne große Höhenflüge im Gepäck, und Paulus hat Angst. Und wie in anderen Städten auch, da passiert es auch hier, dass die Juden ihn hören, aber sich von ihm abwenden. Die spotten und die lästern. Und Paulus sieht schon, was auf ihn zukommt. Die nächste Anklage, die nächste Verhaftung steht bevor. Und Paulus bekommt Angst. Ein paar Jahre später im Brief an die Korinther, da schreibt er: Ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern unter euch. Mit viel Furcht und Zittern. Und in dieser Furcht, in diesem Zittern, da interveniert Gott. Da heißt es Apostelgeschichte 18: Der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus: Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Nachts erscheint Gott. Wie genau? Die Bibel spart mal wieder mit Details, aber Gott erscheint nachts dann, wenn die Ängste klassischerweise am größten sind, wenn man wach liegt und grübelt und das Karussell im Kopf schneller und schneller sich dreht. Da taucht Gott auf und sagt: Fürchte dich nicht. Und Gott eröffnet dieses Gespräch mit Paulus mit diesem klassischen Gruß, genau mit diesem Gruß, den die Engel verwenden, wenn sie zum Beispiel auftauchen: Fürchte dich nicht. Aber es kommt hier noch was dazu. Gott sagt: Rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir. Und ich fand das erstmal ein bisschen befremdlich. Man wird doch erwarten, dass eher sowas kommt: Fürchte dich nicht, ich bin bei dir, alles wird gut, du brauchst keine Angst zu haben. Aber Paulus, der wird hier aufgefordert. Er wird zum einen aufgefordert, sich nicht zu fürchten, zum anderen wird er aufgefordert, etwas zu tun. Er soll reden. Dazu ist er in Korinth. Dazu hat Gott ihn auf die erste und jetzt auch auf die zweite Missionsreise geschickt. Vor 2 Wochen in der Predigt haben wir gesehen, da war diese starke Begabung bei ihm als Lehrer und Prophet. Und ich meine, was machen Lehrer? Lehrer reden. Wenn alles schläft und einer spricht, nennt man dieses Unterricht. Genau, Lehrer reden, dazu sind sie da, ich weiß, wovon ich rede. Lehrer müssen das weitergeben, was sie erfahren haben, was sie wissen. Und was ich hier interessant finde, ist diese Doppelung: Rede und schweige nicht. Es klingt fast so, als hätte Gott mit Paulus so eine Art Dialog geführt. Paulus, du sollst reden. Und dann sagt Paulus: Aber Gott, das ist hier echt anstrengend und gefährlich und auch ein bisschen schwierig. Wie wär's? Wir machen einen Deal, Gott. Ich verleugne dich einfach nicht. So wie damals Petrus am Feuer. Ich bin einfach still. Ich meine, das ist besser als dich verleugnen, oder? Und Gott sagt: Nee, du sollst reden. Du sollst nicht schweigen. Gott fordert Paulus ganz klar auf, seinen Auftrag auszuführen. Er fordert ihn auf, seine Gaben einzusetzen. Gott hat ihn als Lehrer begabt. Er muss lehren. Und er darf nicht schweigen. Wenn man das so liest, könnte man denken, nimmt Gott eigentlich die Ängste von Paulus nicht ernst? Ich glaube doch, das tut er. Paulus stand allein da. Alle haben sich irgendwie gegen ihn verschworen, hat zumindest gewirkt. Und von daher ist diese Zusage von Gott seelsorgerlich 1a. Er sagt: Fürchte dich nicht, rede, schweige nicht, denn ich bin mit dir. Ich bin. Nicht: Ich werde mal da sein, ich werde ab und zu mich dazugesellen. Nein, ich bin. Dieser Gottesname, ich bin, der ich bin. Wenn wir in der Bibel lesen, ich bin, dann geht es um den Allerhöchsten. Und auch Jesus benutzt ja diese Worte im Johannesevangelium. Ich bin der Weinstock und das lebendige Wasser und Brot und Leben und Weg und Wahrheit. Ich bin der Allmächtige, ich bin, der ist mit Paulus. Mann, was eine starke Ermutigung. Gott nimmt die Ängste ernst und sagt ihm Schutz zu. Er sagt: Niemand wird dir was anhaben können. Paulus, der wird von Gott ermutigt, seinen Auftrag auszuführen. Nicht allein, sondern mit dem allmächtigen Gott an seiner Seite. Mit diesem Ich bin im Boot. Mir geht es manchmal wie Paulus. Da lässt so die Durchhaltekraft nach. Da wird man entmutigt. Man eilt nicht immer von Sieg zu Sieg. Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen. Muss man nachdenken drüber, macht nichts. Und ich fand das tröstlich, das hier zu sehen. Das geht nicht nur mir so. Auch dem großen Paulus ging das so. Dieser Überchrist, der hatte auch Angst. Der brauchte von Gott Ermutigung, dass er an seiner Berufung dranbleibt. In dieser Aufforderung, rede und schweige nicht, da wird Paulus ja aufgefordert, seine Gaben einzusetzen. Ich habe mich gefragt, wie ist das eigentlich bei uns? Warum machen wir das manchmal nicht? Warum ist das bei uns manchmal so, dass wir die Flinte ins Korn werfen wollen? Oder sie sogar vielleicht schon reingeworfen haben? Warum ist das so? Ich glaube, bei uns sind die Gründe anders. Bei uns droht ja normalerweise kein lebensgefährlicher Prozess. Aber warum geraten auch wir immer wieder in die Versuchung, dass wir unsere Gaben nicht einsetzen wollen? Ich glaube, die meisten von uns kennen ihre Gaben. Und wenn nicht, könnt ihr nachher auf mich zukommen. Du hast eine Gabe und du hast eine Aufgabe. Und du bist nicht nur hier, um CO2 zu produzieren, sondern du bist dazu hier, deinen Teil beizutragen, dass das Reich Gottes wächst. Aber ich glaube, selbst wenn wir alle unsere Gaben kennen, trotzdem passiert es doch immer wieder, dass wir doch lieber nichts tun. Dass wir, wie Paulus, schweigen wollen, unsere Gaben ruhen lassen wollen. Warum eigentlich? Vielleicht, weil wir denken, es gibt Begabtere. Es gibt Begabtere. Und ich verrate euch ein Geheimnis. Ja, das stimmt. Ja, es gibt, natürlich gibt es Begabtere. Ich meine, es wäre schlimm, wenn es bei 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten nicht ein paar gäbe, die wenigstens irgendwie besser predigen, singen, tanzen, Seelsorgern, streichen, Heizkörper montieren, was auch immer tun könnten. Es wäre furchtbar, wenn es nicht Begabtere gäbe. Das ist aber kein Grund. Aber das Interessante ist, dieses Thema, das gab es schon früher. In 1. Korinther 12, da vergleicht Paulus mal die Gemeinde mit einem menschlichen Körper. Er sagt, Gemeinde ist wie ein Körper. Kopf, Augen und so weiter und so fort. Und dann vergleicht er so die Funktion von den unterschiedlichen Körperteilen. Dann schreibt er zum Beispiel, wenn das Ohr erklärt, ich gehöre nicht zum Leib, weil ich nicht das Auge bin, hört es damit auf, ein Teil des Körpers zu sein? Wie könnte ein Mensch hören, wenn er nur aus Augen bestünde? Wie könnte er riechen, wenn er nur aus Ohren bestünde? Und wie bescheuert sähe er dann aus? Nun aber hat Gott im Körper viele Teile geschaffen und hat jedem Teil seinen Platz zugewiesen, so wie er es gewollt hat. Ihr alle seid zusammen der Leib von Christus. Ihr alle, ihr seid der Leib, zusammen die Manifestation von Christus. Und als Einzelne seid ihr Teile an diesem Leib. So hat Gott in der Gemeinde allen ihre Aufgabe zugewiesen. Allen ihre Aufgabe zu wissen, nicht nur ein paar. Paulus, der hat es in Korinth gelernt. Gott hat ihm in Korinth gesagt, Paulus, ich habe dir eine Aufgabe zugewiesen. Bitte füll sie aus, ich brauche dich hier. Und genau diese Lektion, die er gelernt hat, die gibt er jetzt ein paar Jahre später wieder an die Korinther weiter. Und das gilt auch heute. Ganz egal, was deine Gabe ist. Jede einzelne wird gebraucht. Jede Gabe, die du hast, die ist von Gott gegeben. Und wenn sich einer von uns raushält, dann leidet der ganze Leib. Vielleicht ist es nicht bei dir das Thema. Vielleicht sagst du, ey, ich habe mich eingebracht. Und dann ist irgend so ein unsensibler Holzklotz dahergekommen und hat mich kritisiert. Und fand's nicht gut, warum auch immer. Und du sagst dir, das habe ich nicht nötig. Ich mache das ehrenamtlich, aber wenn man mir so kommt, dann lasse ich es bleiben. Ich kenne das. Das ist nicht schön, wenn man so kritisiert wird. Und ich würde mir wünschen, dass, wenn wir uns kritisieren und Feedback geben, dass wir das wertschätzend machen, dass wir vorher 10 positive Dinge sagen, bevor wir was Negatives sagen. Gibt es diese Geschichte von Bill Hybels, wo ihn jemand nach einer Predigt kritisieren wollte. Und Bill Hybels hat zu ihm gesagt, Moment, du darfst mir alle sagen, aber erst musst du 10 positive Dinge finden. Und dann hat er angefangen, hat er überlegt und hat gesagt, du hast schöne Schuhe und eine schöne Hose. Und beim Gürtel wusste er irgendwie nicht mehr weiter und er ist von dann gezogen. Ich finde das richtig. Wir müssen uns wertschätzen. Wie wäre es mal, wenn man zum Beispiel wertschätzend zur Technik schaut, weil ihr mich gerade gut versteht und nicht nur kritisch schaut, wenn es irgendwie mal kurz fiebt. Also jetzt. jetzt mal so als Anfang. Wir sprechen uns noch, Matthias. Sehr schön. Wertschätzen. Bloß weil uns mal jemand komisch gekommen ist, ist das kein Grund, die Flinte ins Korn zu werfen. Vielleicht sagst du, nee, das ist bei mir alles gar nicht der Punkt. Das ist mir einfach zu anstrengend. Ich habe keine Zeit für sowas. Vielleicht ist vorweg, mir ist bewusst, dass es in unserem Leben Phasen gibt, in denen geht es ums Überleben. Ja, wo Zeit knapp ist. Mit zwei winzigen Kindern daheim sind wir gerade in so einer Überlebensphase. Und ich habe seit 6 Wochen vollstes Verständnis, wenn Eltern von kleinen Kindern sagen, ey, wir müssen gerade erstmal kürzer treten. Völlig in Ordnung. Aber wenn ich manchmal höre, sorry, ich habe keine Zeit mehr hier mitzumachen. Ich habe keine Zeit, meine Gaben einzusetzen. Ich muss jetzt das letzte Zehntel aus meiner Examensnote rausholen. Ich muss unbedingt jetzt den nächsten Karriereschritt gehen. Ich muss noch ein 11. Hobby anfangen. Dann frage ich mich manchmal, sind die Prioritäten richtig gesetzt? Jesus, der sagt mal, ihr seid nicht dazu hier, dass ihr euch Schätze hier auf der Erde sammelt, sondern sammelt euch Schätze bei Gott im Himmel. Das ist doch unsere Berufung. Vielleicht sagst du auch, Mensch, ich bin irgendwie entmutigt worden. Da hat sich Entmutigung breit gemacht. Ich mache ja irgendwie mit, aber mein Beitrag, der ist eigentlich so winzig. Das macht doch überhaupt keinen Unterschied. Vielleicht hat sich Paulus auch so gefühlt. Hier sind nicht die Massen zum Glauben gekommen. Vorher war er in einer anderen Stadt, da predigt er einen Samstag und am nächsten Samstag kam, das steht da, wer jetzt diese Woche gelesen, kam fast die ganze Stadt. Was ein Ding. Das war in Korinth anders. Vielleicht war da auch so eine Entmutigung. Und ich glaube, das ist keine gute Haltung oder das ist ungut, wenn wir sofort immer Ergebnisse sehen wollen. Bei ganz vielen Diensten in der Gemeinde, da sieht man nicht sofort, dass da Frucht wächst. Da passiert nicht sofort was Großes. Und da kann es leicht passieren, dass man in so ein hierarchisches Denken reinkommt. Dass man denkt, okay, die Leute oder der, bei dem sich die Leute bekehren, das ist jemand Wichtiges. Aber ich mache ja nur XY. Und ich glaube, das ist falsch. Wieder an die Korinther, da schreibt Paulus, nun, was ist denn Apollos? Das war einer, der dort gelehrt hat. Und was ist Paulus? Gottes Helfer sind sie, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Jeder von uns beiden hat von Gott seine besondere Aufgabe bekommen. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat es wachsen lassen. Es zählt also nicht, wer pflanzt oder wer begießt. Es kommt alles auf Gott an, der es wachsen lässt. Wir beide, wir arbeiten an demselben Werk, der, der pflanzt und der, der begießt. Doch wird Gott jeden nach seinem Einsatz persönlich belohnen. Ich finde das einen ganz großen Vers. Jeder ist wichtig. Der, der aussät, der begießt, der Unkraut zupft, der düngt, der zurechtschneidet. Jeder ist wichtig. Und schlussendlich liegt es an Gott, ob Frucht draus wird. Und selbst wenn Anerkennung von anderen ausbleibt, Gott wird unseren Einsatz belohnen. Es gibt viele Gründe, unsere Gaben zu verstecken. Das heißt Angst, das heißt negative Erfahrungen, falsche Prioritäten, ganz egal was. Aber es gibt viel wichtigere Gründe, sie einzusetzen. Hier heißt es, Gott wird belohnen. Das, was Gott hier zu Paulus sagt, setze deine Gabe ein, rede und schweige nicht. Das bringt ja Jesus in diesem ganz bekannten Gleichnis von diesen anvertrauten Talenten zum Ausdruck. Da verreist dieser reiche Mann und er gibt seine Schätze an seine Diener. Und die sollen gut damit arbeiten, die sollen was erwirtschaften. Und der eine von denen, der vergräbt das, was er bekommen hat, verbuddelt es, lässt es liegen. Und dann kommt dieser Herr zurück. Und er straft ihn ab, weil er hat es vergraben, er hat es nicht eingesetzt. Und die, die was damit gemacht haben, ganz egal wie viel Frucht es gebracht hat, die werden belohnt. Und das motiviert mich zutiefst. Ich funktioniere nicht so arg, dass ich Angst vor Strafe habe, sondern was mich motiviert ist, dass ich eines Tages mal vor Gott stehen möchte. Und dass Gott dann mich anschaut und sagt, Daniel, ich habe dir ein paar Gaben gegeben. Und du bist nicht Weltmeister in irgendwas geworden. Aber du hast diese Gaben, die ich dir anvertraut habe, die hast du bestmöglich eingesetzt. Gut gemacht, mein treuer Diener. Das ist das, was ich mal von Gott hören will, dass wenn Gott mich ansagt, du hast es gut gemacht. Du hast die Gaben, die ich dir gegeben habe, nicht vergraben, sondern du hast sie eingesetzt. Mich hat diese Stelle von Paulus ermutigt. Auch der große Paulus brauchte Ermutigung von Gott, um dran zu bleiben, um nicht aufzugeben bei Gegenwind. Seinen Dienst zu tun, auch wenn es mir weh tat. Ich hoffe, das geht euch ähnlich. Ich hoffe, das ermutigt euch auch, eure Gaben einzusetzen. Auch wenn es anstrengend wird, auch wenn vielleicht Anerkennung manchmal fehlt. Weil ihr es schlussendlich nicht für Menschen, nicht für eine Gemeinde, schon gar nicht für einen Pastor macht, sondern für Gott, der euch reich belohnen wird. Eine letzte Frage. Warum will Gott das eigentlich? Warum ist ihm das so wichtig, dass Paulus seine Gabe nutzt? Warum ist es ihm so wichtig, dass du dein Talent nicht vergräbst, sondern einsetzt? Das zeigt der Rest des Verses. Der sagt, eins zurück bitte. Genau, danke. Da heißt es in Vers 10, denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Gott sagt, nutze deine Gabe, denn ich habe hier ein großes Volk in dieser Stadt. Und das ist ein spannender Satz, denn wo Paulus auch hingeschaut hat in Korinth, da war kein großes Volk. Da war nichts. Da war, wenn dann, Gottlosigkeit pur. Aber da waren keine Ansatzpunkte, keine Anknüpfungspunkte. Paulus hat nichts vom Gottesvolk gesehen. Und Gott sagt, setz deine Gaben ein, denn ich habe hier in dieser Stadt ein großes Volk. Ich finde das faszinierend. Gott sieht Dinge, die wir nicht sehen. Gott sieht Potenzial, wo wir keins sehen. Gott schaut auf Korinth und er sagt, und ich sehe diese ganzen Menschen hier in dieser Stadt. Und ich sehe sie, wie sie mich anbeten. Ich sehe die 1000 Tempelprostituierten. Und ich sehe es schon vor mir, wie sie mich anbeten. Und ich sehe diese Hunderttausende von Freier. Und ich sehe es schon vor mir, wie sie mich anbeten. Und ich sehe die, die diese Geschäftsbeziehungen hier missbrauchen, Menschen ausbeuten. Und ich sehe es schon vor mir, wie sie mich anbeten. Ich sehe in ihnen erneuerte, veränderte Menschen. Ich sehe es schon. Es muss nur noch Wirklichkeit werden. Paulus hat es nicht gesehen. Es war von außen auch nicht zu sehen. Aber Paulus, der hat sich darauf eingelassen. Das sieht man dann in Vers 11. So, nach dieser Ermutigung blieb Paulus 1,5 Jahre in Korinth, verkündete die Botschaft Gottes und sagte den Menschen, wie sie dieser Botschaft gemäß leben sollten. Paulus hat es angenommen. Er ist 1,5 Jahre dort geblieben und hat gelehrt, hat eine lange Zeit dort seinen Dienst getan, bis die nächste Stadt dran war. Und das Spannende zu sehen ist, dass durch die Treue, durch das Durchhalten von Paulus die Vision Gottes Wirklichkeit geworden ist. Wieder in dem Brief an die Korinther, ein paar Jahre später, da schreibt Paulus, irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und jetzt kommt's. Und das sind manche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen. Ihr seid geheiligt. Ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Und das sind manche von euch gewesen. Man sieht, die, vor denen er sich zuerst gefürchtet hat, wo er keine Anknüpfungspunkte sah, die sind jetzt plötzlich in der Gemeinde. Ist es nie ein Traum? Ich wünsche uns so einen Blick auf Menschen, dass wir Gottes Blick annehmen können. Dass wir Dinge sehen können, die man von außen noch nicht sehen kann. Ich bin da auch noch nicht. Aber ich sitze manchmal in Cafés. Ich trinke ja von Berufs wegen viel Kaffee. Also treffe mich mit Leuten zu Gesprächen in Cafés und sitze dann da rum. Oder wenn ich durch die Stadt gehe, dann gucke ich mir die Leute manchmal an und sehe die und führe so ein stilles Gespräch mit denen und mit Gott und denke, warum bist du noch nicht in meiner Gemeinde? Was müsste sein, dass du hierher kommst? Und ich bete für die Leute, wenn ich sie sehe, obwohl ich keine Ahnung habe, wer die sind und was die beschäftigt. Aber das ist, manchmal schenkt mir Gott da so einen Blick, wo ich denke, ich sehe dich schon hier. Es muss bloß noch passieren. Mein Wunsch ist es, dass wir in unsere Gemeinde mehr Unzüchtige, mehr Ehebrecher, mehr Diebe, mehr Habsüchtige und so weiter bekommen. Wir als Gemeinde, wir sind genau für diese Leute da und nicht für die, die früher mal so waren und jetzt hundertprozentig korrekt leben. Nee, die haben wir gern, die dann hier sich mit dem Zeugnis hinstellen und sagen, ja, früher war ich ganz furchtbar, aber jetzt bin ich ganz neu. Nee, wir sind für die da, die da mittendrin stecken. Und dann dürfen sie bei uns neu werden, langsam, aber sicher. Für die sind wir da. Mein Wunsch ist es, dass wir keine Angst, keine Scheu haben vor so Menschen, sondern dass wir sie mit unseren Gaben, die wir haben, rein lieben. Und dafür müssen wir keine angstfreien Superhelden sein. Das war Paulus nicht. Jesus war das übrigens auch nicht. Auch Jesus hatte Angst, Garten Gethsemane. Aber er hat sich auf den Willen Gottes eingelassen. Angst zu haben, das ist in Ordnung. Entmutigt zu sein, das ist völlig okay. Aber Angst, Frust, Entmutigung, die dürfen nie das letzte Wort haben. Sondern die Kunst ist, oder besser gesagt, geistliche Reife ist es, Gott zu vertrauen, dass er trotz meiner Ängste, trotz meiner Entmutigung, trotzdem, dass ich nicht sehe, dass er Wort hält. Paulus, der ist dran geblieben. Ein paar Verse später, ihr werdet es diese Woche lesen, da erlebt er, dass Gott vertrauenswürdig ist. Er kommt vor Gericht. Er wird angeklagt und er will gerade anfangen, sich selbst zu verteidigen. Und das war eine gefährliche Situation. Er hätte durchaus zum Tode verurteilt werden können. Und er muss noch nicht mal den Mund aufmachen, weil Gott da reingrätscht und ihn rausholt. Und das, was Gott ihm zugesagt hat, fürchte ich nicht, niemand wird dich angreifen können. Das erlebt er am eigenen Leib. Ich möchte uns alle miteinander ermutigen, dass wir unsere Gaben einsetzen. Und ich glaube, dass wir das dann auch erleben werden, dass durch unseren treuen Dienst Leute dazukommen, von denen man eigentlich sagen würde, niemals, alle anderen, aber der nicht. Aber über die Gott sagt, das ist mein Kind, das ist mein Volk. Ich sehe die schon in der Gemeinde. Ich brauche nur noch eine Gemeinde, die sie abholt. Wenn ihr euch fragt, wo kann ich einsteigen, kommt nachher auf euch zu, ich finde euch einen Platz, kein Problem. Gott segne euer Dienen, euer Treusein. Amen.